Lukas Kapitel 11. Und Jesus hat sich ja sehr häufig zurückgezogen zum Reden mit seinem Vater, zum Gebet. Und als er wieder einmal sich von seinen Jüngern zurückgezogen hat, um alleine mit seinem Vater zu reden, und dann, als er wieder zurückkam, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten. Der Johannes hat doch auch seine Jünger beten gelernt. Und das, was Jesus dann seinen Jüngern erklärt hat, das ist Bestandteil geworden unserer Gottesdienste und so mancher unserer Veranstaltungen. Und jetzt stellt euch vor, das Ende einer christlichen Veranstaltung, es nähert sich dem Ende und der Leiter schaut auf die Uhr. Oh, es ist schon spät geworden. Beten wir noch schnell Vater unser. Vater unser im Himmel.
Ja, was ist?
Psst, wir beten.
Ja, ich höre. Du sprichst mit mir.
Ich rede mit dir. Wie kommst du darauf? Ich bete gerade. Vater unser im Himmel.
Du redest ja doch mit mir.
Ich rede mit niemand. Ich bete. Wer bist du überhaupt?
Mit mir redest du. Du sagtest doch, Vater unser im Himmel.
Das Vaterunser geht halt so, ich hab's so gelernt.
Schön, sprich weiter.
Geheiligt werde dein Name.
Was meinst du damit?
Mit was?
Ja, mit geheiligt werde dein Name.
Es bedeutet, keine Ahnung, was das bedeutet. Es ist halt so eine Gebetsformulierung.
Es heißt, dass du mich ehren willst, dass ich dir einzigartig wichtig bin. Es heißt, dass du meinen Namen über alles andere stellst.
Aha, darüber habe ich noch gar nicht so genau nachgedacht. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Und was tust du dafür, dass das geschieht?
Was ich tue? Nichts. Ich kann da gar nichts machen. Ich denke, du solltest doch mehr auf diese Welt Einfluss üben. So wie sich die Menschen aufführen, da geht die Welt sowieso bald den Bach runter.
Und habe ich auf dich Einfluss?
Dass dein Wille geschehe? Ja, sicher. Ich gehe öfter in die Kirche, zahle meinen Kirchenbeitrag immer pünktlich. Ich habe noch nie eine Mahnung gekriegt. Und zu Weihnachten habe ich sogar ans Licht ins Dunkel gespendet.
Und was ist mit deiner Angewohnheit, über andere negativ zu reden, auch wenn es nicht der Wahrheit entspricht? Mit der Ehrlichkeit nimmst du es ja sonst auch nicht so genau. Und ich weiß auch von den Internetseiten, wo du den Verlauf jedes Mal ganz schnell löscht, damit es niemand sieht.
Also ich bin auch nicht schlechter als die anderen hier. Warum hältst du das ausgerechnet mir vor?
Sorry, ich dachte, du möchtest, dass mein Wille geschieht. Du hast doch so gebetet.
Ja, schon. Naja, ein paar meiner Gewohnheiten machen mir schon ein bisschen Mühe. Aber ich weiß halt nicht, wie ich das loswerden kann. Es ist anstrengend.
Wenn du mir vertraust, können wir gut zusammenarbeiten. Du und ich freue mich schon drauf.
Gott, ich sollte fertig beten, die anderen warten ja auch. Unser tägliches Brot gib uns heute.
Deine Existenzangst zeigt mir aber, dass du mir nicht zutraust, dass ich dich versorgen kann.
Ich bete mein gewohntes Gebet und du erinnerst mich an alle meine Fehler.
Ja, beten ist gefährlich. Du könntest verändert werden. Du redest zu mir und ich höre dich. Und ich weiß, was dich drückt. Sprich weiter. Was hast du denn noch auf dem Herzen?
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und warum redest du dann nicht mehr mit deiner Cousine?
Warum? Das ist was anderes. Was die getan hat, das ist unverzeihlich. Also, das kann ich nicht vergeben.
Na, lieber schleppst du seit Jahren deinen Ärger mit dir herum und leidest an hohem Blutdruck und an Schlafproblemen, vor allem vor Familientreffen.
Naja, aber ich kann doch nicht so einfach tun, als wäre ihr Verhalten in Ordnung gewesen. Das war wirklich unterste Klasse.
Das brauchst du auch nicht. Du kannst dir aber vergeben. Und dann werde ich dir vergeben und dir eine neue Freiheit und Frieden schenken.
Es ist so schwer, das loszulassen. Okay. Ich werde dir halt vergeben. Gut, ich vergebe ihr. Hilf, dass sie auch erkennt, was sie mir angetan hat, damit auch sie Frieden findet. Oh, ich glaube, vielleicht kann ich heute das erste Mal seit langem wieder gut schlafen.
Wie schön.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Super, nichts lieber als das. Und du vermeide Situationen, die dich in Versuchung bringen, okay?
Wie meinst du das?
Soll ich konkreter werden? Wie oft hast du mir versprochen, diese und jene Dinge nicht mehr zu tun? Und dann hast du genauso weitergemacht.
Tut mir leid. Ich habe halt nicht erwartet, dass du antwortest.
Schön, jetzt darfst du ruhig weiterbeten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Ich freue mich, wenn Menschen wie du anfangen, mit mir über alles in ihrem Alltag ins Gespräch zu kommen und mit mir zu reden. Ich habe noch so vieles für dich bereit, wenn du mir deinen Alltag anvertraust.
Ja, gerne. Amen. Wenn man mit jemandem Kontakt hat, den man noch nie gesehen hat, dann macht man sich Vorstellungen. Wie schaut diese Person aus und wie alt ist sie, wie gibt sie sich? Und das hat manchmal mit der Wirklichkeit ganz, ganz wenig zu tun. Man macht sich einfach gewisse Vorstellungen. Und das ist beim Kontakt mit Gott, beim Beten, auch nicht viel anders als reden, wie wir das tun, davon ab, in welcher Beziehung wir miteinander sind. So wie wir miteinander in Beziehung sind, so kommunizieren wir auch miteinander. Vielleicht vertraulich. Oder unterwürfig. Oder vielleicht kennst du auch das, du hast den Eindruck, der andere ignoriert dich ganz einfach, sieht dich gar nicht oder fertigt dich ganz kurz ab. Oder du hast mit jemandem etwas ganz, ganz Wichtiges vereinbart und der andere kümmert sich nicht um diese Vereinbarung. Vergisst einfach auf dich oder du bist ihm nicht wichtig. Das tut weh. Und das Thema unseres Predigttextes aus dem zweiten Buch Mose, aus Exodus, das lesen wir dann später noch, könnte die Vorgeschichte davon könnte auch das Drehbuch eines Beziehungsdramas sein. Das Volk Israel lebt seit Generationen als Sklaven in Ägypten. Jahwe kennen sie vom Hörensagen, von den Erzählungen ihrer Vorfahren. Aber wie Gott mit Menschen umgeht, erleben sie eher von den ägyptischen Göttern, die in Form von verschiedensten Tieren dargestellt wurden. Also das war ganz was anderes, als ihre Vorfahren ihnen von Jahwe erzählt haben. Und dieser Gott Jahwe, der hatte sich durch gewaltige Wunder und Naturgewalten bemerkbar gemacht. Sie waren jetzt 3 Monate unterwegs mit einer Feuersäule in der Nacht und der Wolkensäule am Tag. Und Gott redete zu ihnen durch Mose. Trotzdem waren manche von ihnen total skeptisch und trauten Mose und seinem Gott nicht so ganz. So kam es auch immer wieder zu Querelen und beinahe Aufständen, wenn irgendetwas nicht ganz nach ihren Vorstellungen läuft. Und nach dem dramatischen Auszug aus Ägypten haben sie jetzt schließlich am Berg Sinai mit diesem Gott einen Bund geschlossen und ihm versprochen, seine Gebote, die er ihnen da auch gegeben hat, zu halten. Und jetzt war Mose der Mittler dieses Bundes, am Berg oben in den Wolken, schon wochenlang verschwunden. Und schon sind die Skeptiker wieder am Werk. Wird er überhaupt wiederkommen? Wer weiß? Was ist, wenn er nicht mehr kommt? Was tun wir dann? Wir müssen was unternehmen. Und dann kommen sie auf die Idee, diesen unsichtbaren Gott sichtbar und angreifbar zu machen, so wie sie das von den Göttern aus Ägypten gekannt haben. Ihr Denken und ihr Herz war immer noch auf ihr Leben in Ägypten ausgerichtet. Ihr Leben, ihr Denken war davon geprägt. Ja, und Gott sieht das, was da vor sich geht, und schickt Mose den Berg runter. Und das lesen wir jetzt aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 32, die Verse 7 bis 14. Und da sagte Jahwe zu Mose: Geh, steig hinunter zu deinem Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast. Es läuft ins Verderben. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Ein Stierkalb haben sie sich gemacht und sind vor ihm niedergefallen. Sie haben ihm Opfer gebracht und gesagt: Das ist dein Gott Israel, der dich aus dem Land Ägypten hierher geführt hat. Und weiter sagte Jahwe zu Mose: Ich habe gesehen, wie eigensinnig dieses Volk ist. Lass mich jetzt meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Dafür werde ich dich zu einem großen Volk machen. Doch Mose flehte Jahwe seinen Gott an und sagte: O Jahwe, warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, das du eben erst mit großer Macht und großer Hand aus Ägypten herausgeführt hast? Warum sollten die Ägypter sagen dürfen, er hat sie nur herausgeführt, um sie dort am Berg umzubringen und vom Erdboden verschwinden zu lassen? Lass ab von deinem glühenden Zorn. Lass das Unheil nicht über dein Volk kommen. Das Gespräch zwischen Jahwe und Mose zeigt beiden, zeigt, wie Gott ist, zeigt etwas über den Charakter von Gott und wie wir mit ihm reden können. Auf der einen Seite sehen wir, wie groß der Zorn Gottes ist. Und dieser Zorn lässt keinen Platz für Untreue, für Misstrauen und Betrug gegen ihn. Der Zorn Gottes möchte auslöschen, was nicht seiner Ordnung entspricht. So wie man eine Stadt aus Bausteinen, die einem dann nicht mehr gefällt, einfach wegwischt, auslöscht. Der Zorn Gottes möchte den Bund mit den Israeliten auslöschen, weil sie ihn schon ein paar Wochen später gebrochen haben, nachdem sie ganz groß versprochen hatten, wir werden alles halten. Auf der anderen Seite steht Gott zu seinem Bund mit Abraham. Und daher will Gott mit Mose einen neuen Anfang starten. Einen Neustart, wie er es seinerzeit mit Noah auch gemacht hat. Als die Menschen, welche Gott ignorierten und sich im Unrecht und Gewalt verstrickten, von der Sintflut ausgelöscht wurden. Und er mit Noah dann einen neuen Anfang machte. Es ehrt Mose, dass er der Auserwählte sein soll für diesen Neuanfang. Aber er ist nicht begeistert darüber. Er ist schockiert. Er will das gar nicht. Dieses Angebot möchte er abwenden. Mose hat auch andere Seiten von Gott kennengelernt und er appelliert an die Ehre Gottes, an seine Liebe und an seine Treue. Was würden denn die Ägypter denken? Die machen sich doch über dich lustig, wenn sie erfahren, dass du dein Gott, dass du dein Volk mit großartigen Befreiungsaktionen gerettet hast und jetzt im Gebirge hier umkommen lässt. Mose sieht die Ehre Gottes in Gefahr und erinnert Gott an seine Zusagen, die er an Abraham, Isaak und Jakob gemacht hat. Er appelliert an das Erbarmen, an die Liebe Gottes zu seinem Volk. Und Gott lässt sich umstimmen. Mose hat mit seinem Ringen ein ganzes Volk gerettet. Obwohl Gottes Zorn keinen Millimeter Spielraum für die Übertretungen seiner Gebote lässt. Und diese Übertretungen haben auch Konsequenzen. Seine Liebe zu seinen Geschöpfen ist aber so groß, dass er längst vorher einen Plan B vorbereitet hat. Einen Plan B zur Versöhnung mit seinen Geschöpfen. Gott hat seinen ganzen Zorn auf seinen eigenen Sohn geladen, damit jeder, der an Jesus Christus glaubt, mit Gott versöhnt werden kann und dadurch diesem Zorn Gottes entgeht. Und weil Jesus unsere ganze Schuld auf sich genommen hat, mit ans Kreuz getragen hat, gibt er denen, die an ihn glauben, die Möglichkeit, so wie Mose, direkt im Gespräch mit Gott zu sein. Wir haben einen direkten Zugang zum Schöpfer dieser Welt. Ja, manche werden vielleicht fragen, was richtet unser Gebet aus? Hört uns Gott überhaupt? Gibt es da draußen jemand, der mich hört, der mir zuhört? Oder ist der Verlauf der Geschichte der Menschheit ohne dies schon längst festgelegt? Und wir können nur zuschauen, so wie im Theater. Vielleicht wurde für einen todkranken Freund gebetet oder für einen Familienangehörigen und diese Person starb. Wir beten für Frieden in den Kriegsgebieten, in Syrien, in Afrika, in der Ukraine und es geht unvermindert weiter mit den Kriegen. Was können wir verändern in dieser Welt? Martin Luther sagte, wir sollen Gott mit seinen Verheißungen die Ohren reiben und uns vor dem Zorn Gottes in seine liebenden Arme flüchten. Wir dürfen beten und mit Gott verhandeln. Wir dürfen verhandeln, damit Gott in seiner Gnade diese Welt verändert. Und Gott hat ein großes Ohr für Menschen, die ihn beim Wort nehmen, die um seiner Ehre willen die Welt verändern wollen. Ja, wir können auch für jene beten, die nicht mehr beten können oder es noch nie gelernt haben. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott diese Menschen kennt. Dass er sie kennt und sieht. So wie er die Israeliten sah, als sie gerade das goldene Kalb gegossen haben. Und wenn uns Gott darauf hinweist, dass in dieser Welt gerade Dinge geschehen, die nicht seinem Willen entsprechen, dann dürfen wir so wie Mose losrennen und für diese Menschen im Gebet eintreten. Im Evangelium von heute haben wir in Lukas 11, 1 bis 4 gelesen, wie die Jünger Jesus gefragt haben: Herr, sag uns doch, wie wir beten sollen, wir wissen es nicht. Und der Johannes hat doch auch seine Jünger gelehrt. Und da hat ihnen Jesus gesagt: Ihr sollt so beten, dass ihr den Namen Gottes groß machen sollt. Ihr sollt ihn ehren. Und ihr sollt ihn darum bitten, dass er kommen wird und seine Herrschaft aufrichten soll. Und dass er euch jeden Tag das gibt, was ihr braucht. Und dass er euch eure Verfehlungen vergibt. Und dabei nicht vergessen, dass ihr auch denen vergibt, die an euch schuldig geworden sind. Und ihr sollt ihn auch darum bitten, dass ihr nicht in Versuchung geratet, dass ihr nicht in Gefahr geratet, ihm untreu zu werden. Ja, und wenn wir beten, Herr, dein Wille geschehe, dann dürfen wir Gott auch daran erinnern, dass der Lauf der Dinge in dieser Welt nicht seinem Willen entspricht. Gottes Wille aber ist es, dass alle Menschen gerettet werden. Und dafür dürfen wir beten. Und wir dürfen auch ganz konkret werden, dass wir nicht einfach alle Menschen einschließen, sondern ganz konkret Menschen, an die wir denken, die uns lieb und wert sind. In der Familie, in der Freundschaft, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Wir dürfen füreinander beten. Letzte Woche waren wir mit unseren Kindern und unseren Enkelkindern im Tiergarten. Und wir waren gerade an der Kasse vorbei. Da sagte der Vierjährige zu seinem Papa: Papa, du hast gesagt, wenn wir im Tiergarten sind, bekomme ich ein Eis. Er erinnerte seinen Papa an seine Zusagen. Und er bekam sein Eis und alle anderen auch. Und später, als das Eis gegessen war: Papa, du hast gesagt, du gehst mit mir zu den Schlangen. Und kurz darauf marschierte ein glückliches Kind an der Hand des Papas zu den Schlangen. Sein Ziel hat er durch das Erinnert an die Zusagen des Papas erreicht. Gott will gerne von uns an seine Zusagen erinnert werden. Und wenn wir Gottes Zusagen kennen, dann dürfen wir ihn immer wieder daran erinnern und ihm ständig in den Ohren liegen. Gott an seine Zusagen zu erinnern, war auch die Gebetsmethode der Propheten, wenn sie ihm ihre Not klagten und sinngemäß sagten: Meine Not passt nicht zu deinen Zusagen, Herr, tu was. Tu etwas, damit sich meine Not wendet. Die Psalmen sind voll davon. Und in vielen Fällen, wo Menschen so mit Gott zu reden begannen, hat Gott mit ihnen zu reden begonnen. Bei Daniel im babylonischen Exil führte das dazu, dass er für sein ganzes Volk zu beten begann und um Vergebung der Schuld seines Volkes bat. Und Gott zeigte den Daniel dann auch sogar, was er mit dieser Welt bis ans Ende auch noch vorhat. Bei mir persönlich führte das Reden Gottes dazu, dass ich seither gemeinsam mit meiner Frau jeden Tag einen Abschnitt in der Bibel lese und mit Gott über den Tag rede und über das, was wir gelesen haben. Dass wir ihm unsere Not, unsere Sorgen und auch das, was uns fröhlich macht, sagen. Und wenn wir oft nicht wissen, wie wir beten sollen, weil wir die Worte dafür gar nicht finden, weil sie uns fehlen angesichts des Schmerzes, angesichts der Not, hat Gott den Heiligen Geist als Übersetzer eingesetzt. Im Römer 8, da schreibt Paulus, der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, hat Jesus gesagt, weiß, was der Geist sagt, denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, so wie es dem Willen Gottes entspricht. Das heißt, wir haben einen Übersetzer. Gott kennt unser Herz und er kennt auch unsere Not und er kennt auch die Antwort, die notwendig ist. Natürlich ist Gebet kein Einwurf einer Münze in einen Automaten. Ich schmeiße eine Münze rein, drücke auf den richtigen Knopf und es kommt da unten was raus, was ich gerne haben möchte. Wenn wir Gott und das Gebet so betrachten, dann würden wir den Satz "Dein Wille geschehe" umdrehen in "Herr, mein Wille geschehe und du gefälligst so, wie ich das gebetet habe." Also, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Und wenn wir mit dieser Erwartungshaltung beten, dann haben wir was missverstanden. Jesus hat sich im Garten Gethsemane vor seiner Gefangennahme nichts sehnlicher gewünscht, als dass die Folter, die Hinrichtung an ihm vorbeiziehen könnte. Und er hat auch darum gebetet. Und dann betete er, nicht mein Wille, Vater, geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und wenn wir beten, wird Gott nicht immer das tun, was wir uns wünschen, aber wir dürfen sicher sein, dass er unsere Sache in die Hand nimmt und er mit uns den Weg geht. Das hat Jesus uns zugesagt. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und an jedem dieser Tage dürfen wir ihn an seine Zusagen erinnern. Und das Wichtigste dabei ist, dass wir seine Zusagen kennen. Und die finden wir in der Bibel. Das ist eine Herausforderung, zu lernen, was hat mir denn Gott alles zugesagt. Er hat gesagt, ich bin gekommen, euch die Fülle zu geben. Dann dürfen wir auch aus seiner Fülle schöpfen. Jeden Tag. Und das ist großartig. Amen.